25 Börse People. And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 22. Gast in Season 21 ist Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege. Und sein Werk Erfolgreich zeitlos investieren führt momentan die Bestsellerlisten an. Herzlich willkommen bei mir im Podcast again, weil wir haben ja schon eine Börse-People-Folge gemacht, habe ich viel über dich gelernt. Ja, servus again, freue mich mit dir plaudern zu dürfen.
Ich freue mich, du lebst in einer der schönsten Städte der Welt und ich lebe in eines der schönsten Dörfer der Welt zurzeit.
Und in welchen der schönsten Dörfer der Welt erwische ich dich gerade telefonisch?
In Cadaqués. Cadaqués, bekannt durch Salvador Dali, der hier gelebt hat, das ist ungefähr knapp 200 Kilometer, genau gesagt 180 Kilometer nordöstlich von Barcelona und direkt so an der Küste oder an der Küste vom Mittelmeer natürlich und gleichzeitig auch an der Grenze, dicht an der Grenze nach Frankreich. Und Dali war ja immer derjenige, unser Nachbar, wenn man so will, knapper Kilometer von uns weg gewesen, hier Haus zu Haus. Der freute sich immer, dass er mit einem Spiegel auf seinem Schlafzimmer die Sonne reflektieren konnte, wenn sie aufging. Ich musste aber einen Spiegel anstellen, damit das auf sein Bett stieg. Und bei mir in meinem Bett kriege ich die Sonne direkt ohne Spiegel auf meinem Bett. Und ich war am Morgen zu einer gewissen Jahreszeit, die Sonne verändert sich ja auch ein bisschen, nicht die Sonne nicht, sondern der Standpunkt der Sonne gegenüber der Erde. Aber ich habe das Privileg, direkt den Sonnenstrahl ohne Spiegelformation zu bekommen. Ich war während der Jahresverläufe.
Ja, was ist das für ein schöner Einstieg schon mal? Ich habe jetzt eine super Phase. Ich habe vor 14 Tagen mit einem Briten gesprochen, der Nachbar von der Agatha Christie war. Auch nicht schlecht, ne?
Das ist nicht schlecht, weil da kann man was erzählen, wenn man so viel nicht war.
Genau. Okay. Stichwort erzählen. Erfolgreich, zeitlos investieren.
Sekunde. Ich kriege gerade hier, was du im Hintergrund gehört hast, das war gerade ChatGPT.
Also ich habe gerade, Jim Rogers war das, der klingt genauso.
Nein, das war ChatGPT. Den kenne ich auch, den Jimmy Rogers finde ich sehr, sehr gut. Das ist also ein toller Typ, muss ich sagen.
Dann springe ich doch da gleich rein, den Jimmy Rogers. 1985, das ist ja mittlerweile fast schon im Sagenbuch der Wiener Börse drin, hat er die Wiener Börse wach geküsst. Und da spiele ich kurz was ein.
Hello, my name is Jim Rogers. I certainly love Austria and many people say that 40 years ago, I kissed the Sleeping Beauty in Vienna and woke up the stock exchange. I know that someone else will come along and kiss the Sleeping Beauty and wake the Austrian stock exchange again, because Austria is a fabulous place and it has a great future. So I look forward to more investments in Austria. Hooray!
Lieber Heiko, 1985, die Wiederentdeckung der Wiener Börse ist losgegangen. Hast du da auch persönliche Memories an dieses Jahr 1985 und an diesen kleinen Markt noch dazu?
Und natürlich die Wiener Börse, die ich ja regelmäßig besucht hatte durch meine Vorträge in Wien, da war der Peter Neubauer nicht wahr, entscheidend, der bei der Raiffeisenbank tätig war und für die Vermögensverwaltung verantwortlich ist. Wir haben gerade im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag in Kitzbühel gefeiert, beziehungsweise seinen 80. und 70. seiner Frau, also 150 Jahre Leben von einem Ehepaar. Wir sind also engst befreundet. Und ich war ja in Wien gewesen auch und auch noch im Burgenland und so weiter, habe da Vorträge gehalten. Und für mich war entscheidend, dass ihr bei 5.000 wart ihr doch gewesen bei der Wiener Börse. Das war der Höchststand, den Jimmy Rogers indirekt oder direkt kreiert hatte. Und dann habt ihr ja lange gebraucht, um nochmal in diese Höhenluft hineinzukommen. Das ist das Entscheidende auch dabei. Manchmal muss man auch etwas länger warten können.
Ja, also der Rogers, man müsste das nachrechnen. Das war noch vor der ATX-Zeit, 85. Und wir sind damals sehr hoch geflogen im WBI-Index vor dem ATX. Und wir hatten unser High dann 2007 mit diesen 5.000 Punkten leider nicht auf Schlusskursbasis, nur Intraday, aber schauen wir mal, wir sind jetzt knapp dran und da wir keinen Total Return Index haben, sind wir noch nicht auf neuen All-Time-Highs in einem reinen Kursindex. Aber ich komme jetzt zu deinem Buch. erfolgreich zeitlos investieren. Etwas mehr als 200 Seiten über erfolgreich zeitlos investieren. Und da beginnst du mit Costolani. Und das hat mich schon ziemlich erreicht in deinem Vorwort. Aber ich bitte dich da um eigene Worte, warum du den großen André Costolani da ins Vorwort reingezogen hast.
Weil wir beide zusammen waren, wir waren seit Anfang der 80er Jahre durch ein gemeinsames Abendessen bei einem Anleger, der uns beide kannte. Und ich hatte damals Costolani noch nicht gesehen. Es war so Anfang der 80er Jahre, 1980 sogar, glaube ich, oder 81. Und dann war es, wir waren Abendessen in München in einem privaten Haus. Und von da an hat sich unsere Freundschaft entwickelt. Und zwar bis zu seinem Tode hin, also 3 Monate, wenn man so will, vor dem Ende des Jahrtausends. Das wollte er unbedingt erleben, aber hat er bis auf 3 Monate nicht ganz geschafft. Aber er war ein begnadeter Mann und wir haben uns dann immer häufiger gesehen. Er hatte dann auch meine Kolumne von der FAZ regelmäßig gelesen, sagte immer, kauf sie einmal in der Woche, wenn meine Montagskolumne dort erscheint, der Brief von der Wall Street. Wir haben uns auf Vorträgen, sind uns gemeinsam begegnet und haben immer wieder einen Austausch gehabt. Und beim Crash, den wir hatten 1987, kurz danach, oder 1-2 Wochen danach, war ich in Europa zu Vorträgen, versuchte den Menschen klarzumachen, dass das eine einmalige Chance ist zum Kauf und nicht zum Verkauf. Und er rief mich an, sagte, wir müssen uns mal treffen. Und da sage ich, ich komme gerade zurück von Frankfurt nach New York, mit Zwischensturz, Stopp in Paris. Und wegen der Concorde, weil ich ja ein Treffen hatte, musste ich also Concorde nehmen, habe ich ein paar Mal, ein halbes Dutzend Mal genommen, aber ich bin kein Mann, der immer angibt, mit der Concorde geflogen zu sein, aber ich habe beides gemacht, British Airways und Air France. Bin ja Pilot, auch Privatpilot, aber mit einmotorigen Maschinen und nicht mit Überschallmaschinen. Kurzum, ich sagte, ohne, ich kann leider nicht in die Stadt kommen, ich habe nur 2 Stunden dort Aufenthalt, also da komme ich zu dir. War mir eigentlich peinlich, dass der Altmeister zu mir kam. Ich sagte, er war für uns alle Börse. Der Altmeister der Börse hat die Aktie für die Deutschen entdeckt, hat sie populär gemacht mit seinen Vorträgen, mit seinen Büchern und seinen wöchentlichen, monatlichen Bericht im Kapital. Und dann trafen wir uns also in der Lounge und dann sagte mir, sag mal, wie siehst du denn das? Ich sage, guck mal, das war der kürzeste Crash, den wir in der Neuzeit gesehen haben. Das sehe ich genauso. Da haben wir uns über andere Dinge noch unterhalten. Da sagt er zum Schluss, kannst du mal meine Frau anrufen? Sag ich, wieso? Ja, sag ihr doch mal, dass es der kürzeste Crash der Neuzeit ist. Und da sagte ich zu ihm, ja, wieso kannst du mir das nicht sagen? Und da war sein klassischer Satz, ja, mir glaubst du nicht mehr. Und weißt du, das war in seinem Buch übrigens, wo er mich auch zitiert, zitiert er es anders. Und das ist immer so, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern eine historische Sache, die man sich merken muss, dass Ereignisse von 2 Personen vollkommen anders gesehen werden. Er glaube, er schrieb einem in einem Buch hin, Heiko Thieme macht auf ihn etwas, der normale Optimist macht einen etwas nervösen Eindruck. Ich war noch nie nervös in dieser Form, wenn man so will. Und das Bonmot, ihr glaubt ja nicht mehr, das kommt doch nicht auf. Aber du siehst, du sind 2 Ereignisse anders gesehen. Und ich sagte ihm dann ein andermal, und es war 1998, glaube ich, war es gewesen, wo wir uns das letzte Mal gesehen hatten in Paris, hatte ein Freund von mir, der Wolfgang Michalski, der von der OECD, der Volkswirt dort war, kam zurück von der Asienreise, lud mich zu warm, deswegen sage ich, ich würde gerne André Costolani auch mit einladen, aber selbstverständlich. Wir waren dort zu viert, nämlich Michalski, Costolani, meine Wenigkeit und dann die Frau von Michalski. Und Costolani konnte erzählen, er konnte so herrlich erzählen. Also ein ungarischer Jude, nicht wahr, der diese herrliche Aussprache hat. Und so klein er war, so großartig wirkte er wie ein Arc de Triomphe, möchte ich mal sagen, nicht wahr, in seiner Größe, in seiner Darstellung. Und unsere Gastgeber wurden etwas müde hinterher, so kurz vor Mitternacht, weil die natürlich gerade von Asien reingeflogen waren. Und ich dachte dann, ich glaube, wir sollten heute mal gehen. Und dann habe ich ihn im Taxi nach Hause gefahren. Und beim Abschied passierte, das ist fast wörtlich, sagte er, du musst ein Buch schreiben. Da sage ich, oh nee, ich bewundere deine Bücher, du hast die Welt damit aufgerührt, den Deutschen wach gemacht für die Aktienanlage. Aber wenn ich es schaffe, ich hatte ja vorher regelmäßig Börsenbriefe geschrieben, also zigtausend Seiten geschrieben und Hotlines gemacht und so fort. Wenn ich es schaffe, würde ich es dir widmen. Und das war so das 98. Ein Jahr später stirbt er. Und jetzt, 2025, man so will, 27 Jahre später, habe ich mein Versprechen erfüllt nach dem Motto, mein Word is my bond, nicht wahr? Ich halte immer mein Wort, auch wenn es 27 Jahre gedauert hat, aber nun ist es ein Faktum. Und deswegen habe ich mich nicht nur verpflichtet gefühlt, sondern mir ein Anliegen, es auf dem André Costolani, den ich auch häufig in diesem Buch erwähne, damit es ihm zu dedizieren. Das ist die Geschichte des Vorworts.
Eine wunderschöne Geschichte und auch schön, wenn man das dann auf der To-Do-List emotional irgendwie als erledigt sehen kann, weil man schuldet ihm tatsächlich was. Ich habe mich jetzt super in dein Kopfkino reinversetzen können. Börselegende, ja. Heiko Thieme, du, das steht schon am Cover selber drauf. Gibt es irgendwelche Menschen, Costolani hast du jetzt erwähnt, die dich inspiriert haben oder hast du dir dich als Börsianer selbst gebastelt? Oder gibt es irgendwelche Einflussfaktoren, die ganz stark waren?
Es ist so, das stellt so eine sehr interessante Frage. Hat mir in dieser Form noch keiner so gestellt.
Echt nicht.
Ich würde Folgendes sagen, ich bin ein self-made Anlagestratege, Börsianer oder Prognostiker oder Fondsmensch, alles, was ich gemacht habe, hat einer jemand, der sich durch reinen Zufall in die Finanzwelt hineingearbeitet hat. Ich wollte ursprünglich Patentanwalt werden, deswegen habe ich dann auch erst mit Mathematik angefangen in Tübingen 1963 und dann später habe ich gewechselt zur Juristerei, weil ich glaubte erstmal doch ein Jurastudium abzulegen, was ich dann in Hamburg examenmäßig gemacht hatte. Es war 69 und habe dann danach gewollt, noch ein naturwissenschaftliches Studium zu machen, was wäre sehr lang geworden. Ein Patentanwalt zu werden, dauerten zwei Studien, da sitzt also über 10 Jahre lang an der Uni. Und da habe ich mich dann im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Doktorarbeit, die ich von Hamburg kriegte, von Professor Korkisch in Edinburgh, als ich Assistent dort an der Uni war, für Europarecht, nicht wahr? Da habe ich dann rein zufällig einen Broker kennengelernt, Wood Mackenzie, ein kleinerer Broker, vom 19. Jahrhundert schon herkommt. Da gibt es eine Tradition, aber relativ klein, 50 Personen. Und über ein Glas Champagner kam das Gespräch, was machen Sie hier? Ich sage, ich bin Assistent an der Europa-Stuhl und mache hier eine Doktorarbeit, die sich mit den Zulassungsvoraussetzungen vergleichend über USA, Großbritannien und Deutschland beschäftigt. Warum? Weil das hatte ich mal von einem Chorbruder von mir, ich war aktiv im Tübinger Chor, im Tübinger Schwaben, und 63, 64, da hatte mir dann Corona, der beim Wirtschaftsministerium war, mal gesagt, wir haben ein so veraltetes Börsenrecht, da müsste man einer mal eine Arbeit drüber schreiben, das zu reformieren. Und das war für mich der Anlass, das zu nehmen. Also ich erzähle mal so ein bisschen, plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus, was Sie wenigstens nicht wissen. Und das war für mich der Anlass zu sagen, oh, da schreibe ich, und dann bin ich dann, jetzt zu lang zu werden, können wir eine halbe Stunde drüber reden, dann zu Korkisch gegangen vom Seerecht her auf der Universität in Hamburg. Da sagte mir, Team, ich habe keine Ahnung von dem Thema Zulassungsvoraussetzungen, wenn Sie mich gewählt haben, ich würde das begleiten, dann machen Sie das mal, nicht wahr? Und habe mich dann beworben auf ein Stipendium für USA, was ich dann auch kriegte. Lange Geschichte, ein andermal können wir drüber reden. Und aus dieser ganzen Sache wurde dann mit dem Glas Sekt für mich der Beginn, 4 Wochen bei dem Broker zu arbeiten, nachdem meine Assistentenstelle beendet war in Edinburgh. Und kam die Frage, würden Sie nicht bei uns bleiben oder würden Sie gerne einstellen bei uns, diese jungen Firma, um uns auf dem Kontinent in Europa zu vertreten, später dann noch auch im Nahen Osten. Ich dachte, ja, willst du jetzt Verkäufer werden oder du wolltest auch eigentlich akademisch tätig sein und dies und jenes machen? Und war es bei mir so, dass ich meinen Doktorvater fragte, dann, ich habe hier ein Angebot bekommen, dann machen Sie es doch. Wenn es Ihnen gefällt, dann haben Sie Ihre Berufung gefunden. Und wenn nicht, dann kommen Sie zu mir zurück ins Max-Planck-Institut und wenden Ihre Arbeit. Ich bin dann noch nach Berkeley gegangen für ein gutes Jahr. Ist da in dem Masterprogramm, was ich gemacht habe, da habe ich dann Börsenzulassungsvoraussetzungen bei Jennings studiert und gelernt und diskutiert etc. Kam dann zurück nach Schottland, und da fing dann meine Karriere 72 an bei Wood Mackenzie. So war es dann später über den Umweg über White Welt und Merrill Lynch. Kurz bin ich dann über die Deutsche Bank nach New York gekommen für 10 Jahre für den Handel und für die, sagen wir, die Research, was die amerikanischen Aktien anbetrafen, verantwortlich gewesen. Und bin dann so auch hineingeschlittert, rein zufällig durch verschiedene Umstände habe ich mich selbstständig gemacht mit dem schlechtesten Fonds in Amerika, der dann zum Besten wurde für 3 Jahre.
Also da verweise ich auf den Börse People Podcast, genau, der in den Shownotes verlinkt ist, das haben wir da ausführlich auserzählt, genau.
Ja, da kann man sehen, aber das heißt also, ich bin jemand, wenn du sagst, was hat mich dazu gebracht? Der reine Zufall, und das vieles war self-made, ich bin ein bisschen stubborn, wenn man so will, ich halte an gewissen Meinungen fest. die für mich wichtig sind. Wie gesagt, wenn es auch 27 Jahre dauert, wenn man ein Versprechen erfüllt. Ich war immer open und mich hat als Jurist, und das ist das juristische Studium, was mich geprägt hat, immer wieder mal nachzufragen, warum ist das so? Mhm. Nicht? Dass man sagen kann, wenn die Leute das sagen, das ist unbestreitbar, das ist so, dann wäre ich sofort erstmal skeptisch. Nicht? Das ist unbestreitbar, dann muss man doch mal nachfragen, ob das so wirklich stimmt. Und damit habe ich dann auch meinen Börsenbrief entwickelt. Ich war der Viewpoint der Standpunkte, wo dann bis zu 70.000 Leser hatte in der Spitze gehabt, in den 80er Jahren wöchentlich geschrieben. Das hieß, ich konnte also zwei Tage, musste ich durcharbeiten, um es in Deutsch und Englisch zu verfassen. Es war viel für den Ausweg Arbeit. Für mich war es immer nur eine persönliche Herausforderung, die ich gern gemacht hatte. Bei mir spielt im Leben nie Geld eine Rolle. Ich bin auch nicht Milliardär geworden und sage, das brauche ich nicht. Ich habe nur genug zum Auskommen und kann sehr gut leben und freudig mich an den Dingen erfreuen. Und das kann man ja auch im Buch nachlesen. Ich will das mal jetzt nicht gleich bekannt geben, dort jeder lesen. Was war meine größte Gewinn, den ich im Leben gemacht habe? Was war meine größte Rendite? Das kann jeder sich nachlesen, nicht wahr? Okay, und ich bin ein bekennender Optimist mit dem Kernsatz, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.
Das zieht sich schön durch im Buch, diese optimistische Grundhaltung, die man einfach braucht, nicht nur an der Börse, sondern generell im Leben, sonst wird das nichts.
Und euch Österreicher muss ich ja eines für positiv anrechnen. Jetzt kokettiere ich ein bisschen, aber das ist ein Faktum. Ihr habt ja an bei euch eine Zeitschrift gesagt, der Heiko Thieme, der Jules Verne der Börse. Und das muss ich sagen, wer Jules Verne kennt, ist für mich auch ein gewisses Vorbild, denn ich bin ja ein Mensch, der Prognosen klar ausdrückt, sich dabei auch Zeiträume nimmt, die manchmal 10, 20 Jahre dauern. Und sich nicht scheut, klare Meinung zu haben. Nicht wahr? Und das muss ich immer wieder sagen. Für mich sind die Aussagen wichtig und dann besonders wichtig, wenn die Aussagen scheinbar in manchen Entwicklungen nicht stimmen. Wenn das ganze Gegenteil passiert von dem, was man gesagt hat. Und dann muss man sich immer fragen, was hat er jetzt gesagt? Und wenn man da in dem Fall umfällt und sagt, ja, hat sich doch alles als falsch erinnert, ich liege schief, ist das eine. Oder wenn ich dann sage, nee, ich liege nicht schief, es dauert nur ein bisschen länger. Genau. Das ist entscheidend. Also man kann nie den Klippen, um so auf die Börse zu kommen, wenn ich einen Kurs empfehle. Und da kommt mir dann das Wichtigste von der Substanz her gesehen, ist für jeden Leser die Dreidrittelstrategie, die ich
habe. Da komme ich dann später noch ausführlich. Habe. Genau. Ja. Das ist nämlich lustig auch. Ich wurde selbst auch mal gefragt, Christian, hast du ein Vorbild eigentlich? Ich habe gesagt, eigentlich nein. Und dann, oh ja, eins schon. Aber John McEnroe, der Tennisspieler, der unberechenbare Wahnsinnige, das war mein einziges Vorbild im Leben jemals. Ja. Genau.
Ja. Genau. Ein totaler Kaffee, hast du recht, der McEnroe, der ja ein Schock für viele Leute war. Genau. Aber er hatte seinen Kopf durchgesetzt und ist für viele ein Beispiel. Und hast du recht, man muss sich durchsetzen. Und ich hatte natürlich auch viele Leute, die Neider waren. Mir sagte mal später der deutsche Bankchef, der Dr. Christians, in einem Zusammenhang, sagte, wir sind ein Team. Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid kriegt man umsonst. Und sie haben sehr viel gearbeitet. Ich hatte also auch viele Leute, die einen beneideten, weil ich eine klare Meinung hatte und immer wie oft sagte. Aber
sonst wärst du nicht der Heiko Thieme, der du geworden bist.
Genau. Aber ich bin ein absoluter Teamplayer, muss ich sagen. Theem und dann in Klammern dahinter E. Das war immer das Logo für meine Trainees. Ich habe ja auch junge Leute ausgebildet, so 350 wahrscheinlich in den letzten 40 Jahren, die bei mir waren, immer so 3, 4, 5 oder 6. Einmal waren es sogar 12 in einem Jahr bei uns. Wobei dann einer sagte, ich fragte dann jeden Trainee nach den 2 oder 3 Monaten Aufenthalt in New York, was ist bei euch, was würdet ihr mitgeben, was ist denn eure Beobachtung? Und dann sagt dann einer, ich würde Ihnen eins empfehlen, wir haben zu viele Trainees diesmal mit 12. Ich sage, ja gut, das hat nur ein Problem gegeben, du warst die 12, der 12. Dann wärst du nicht, so meinte ich das ja nicht, sagte er nicht. Und dann sagte er nochmal, ich finde, Sie reden mit zu vielen Leuten. Ja, dann ist unser Gespräch ja auch beendet. Ach nee, so meinte ich das ja nicht. Ich sage, muss ich Leute immer mal beim Wort nehmen und sagen, was sie sagen, was die Logik dabei ist. Also ich bin auch jemand, der ein bisschen natürlich humorvoll ist. Ich meine, ich liebe ja, wie gesagt, der Optimist ist der einzige Mist, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist meine Leitlinie. Und ich bin absolut positiv eingestellt, auch für die Welt, auch heute, trotz aller Herausforderungen. Unsere Kinder und besonders meine Enkel, ich habe jetzt also 5 Enkel und einen Enkel, der gerade noch, also vor der Geburt steht, ich meine, 6. Enkel haben wir dann, deren Zukunft ist fantastisch. Und alle Leute sagen, die haben ja keine Zukunft, die kriegen ja kein Geld, die sind ja verarmt, das stimmt alles nicht, was sie haben. Aber vor uns liegt eine geniale Zukunft, die natürlich hier von Kriegen zurzeit bedroht ist, sprich vor Ukraine-Krieg oder der Völkermord im Nahen Osten oder im Sudan. Das muss man nicht alles akzeptieren, sondern das darf man nicht vergessen. Aber dennoch, die Welt dreht sich weiter und die Welt wird besser werden. Und das, was vor uns liegt in den nächsten 30 Jahren, ich werde zwar nicht alle 30 Jahre erleben, und nur den Anfang, ist natürlich die künstliche Intelligenz. Die ist auf den Satz gebracht. Wir haben vor 32 Jahren begonnen, Internet für die Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das war entscheidend, das kostenfrei von einem englischen Ingenieur, dem wir das verdanken können. Vorher gab es ja schon 30 Jahre lang Internet im Militär, aber da hatten wir von nichts gehabt. Aber das hat uns ganz entscheidend, deine Tätigkeit, meine Tätigkeit, ganz entscheidend geprägt. Und jetzt musst du folgende simple Überlegung. Die nächsten 32 Jahre bis zum Jahre 2057, eine Beschleunigung dieser Extrapolation der vergangenen 32 Jahre, wir sagen, kannst du mindestens mit 10 Mal nehmen. Das ist die Extrapolation. Es wird traumatisch werden. Es gibt natürlich viele Betrügereien dabei, auch darf man nicht vergessen. Es gibt immer wieder Wegelager, gab es schon zu Römerszeiten, nicht schon auch davor und im Mittelalter und auch heute noch, egal ob das jetzt die Cyberattacken sind, aber es wird besser werden, es wird anders werden und für viele Menschen wird es auch gewisse Lösungen geben. Und gleichzeitig, wenn ich das mal so sagen darf, unsere Überbevölkerungsthese wird sich in den nächsten 30, 40 Jahren kippen und es wird zu einer Unterbevölkerung in dramatischer Form kommen in den nächsten 300 Jahren, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, denn das ist ein bisschen lange, aber ich beschäftige mich auch mit diesen Dingen, weil sie mich einfach faszinieren.
Dann komme ich zum Buch nochmal. Du hast Beschleunigung der Welt, natürlich KI, Internet und all diese Dinge. Du hast dich für ein physisches Buch entschieden, weil du es in Costolani auch zugesagt hast und so weiter. Kurze Figurenzeichnung vom Buch. An wen richtest du dich mit deinem Werk? Wer soll das lesen?
Also einmal würde ich sagen, meine erste Antwort heißt ganz simpel alle.
Denke ich mir.
Das klingt jetzt arrogant. Es gibt keine Altersgruppe, die es nicht lesen sollte.
Wollte ich ja
auch
hören.
Erfahrene Leute können auch Politiker können es lesen. Ich kenne keine Personengruppe, egal vom jungen Alter angefangen, hier mein 14-jähriger Neffe, der jetzt in Hamburg beim Börsentag mit dabei war zum zweiten Mal und begeistert ist, als ein Neuanleger anzufangen. Also jeder Mensch, der anfängt, sich von Grimms Märchen nicht gelöst zu haben, die lese ich heute noch gerne übrigens, aber der das verarbeitet hat, ich glaube, dieses Buch ist kein Märchenbuch, sondern ein Buch der Realitäten von einem Optimisten, so würde ich es mal formulieren, aber einem rationellen Optimisten, der sagt, was kann man tun, welche Ereignisse oder Lebensformen haben mich geprägt, wir haben ja auch viele persönliche Dinge mit hineingebracht und nun muss ich eines sagen, dieses Buch, ich habe das Buch ja nicht geschrieben, das muss man klar sagen, ich habe es diktiert. Diktiert und zwar mein früher Assistent Andreas Scholz, da die Idee war, komm mal, du musst ein Buch schreiben, du willst ein Buch schreiben, ich helfe dir, du diktierst es, ich schreibe es. Nicht, dass ich nicht schreiben kann, nur es würde, dann hätte es einfach länger gedauert. Und es war also gut, diese Kombination, Andreas nimmt das auf, was ich diktiere, wir haben also wochenlang, monatelang dann Diktat gebraucht, der Peter Heinrich, den du ja auch gut kennst, der mein Partner ist vom Börsenradio, er ist ein genialer Logistiker, also ohne Peter Heinrich könnte ich gar nichts machen, das ist so richtig, ich sage mal so, strukturgemäß der Innenleiter, der alles perfekt macht, ich war erfolgreich, auch seine Börsenradio-Situation aufgebaut hat, wo ich früher, als wir zusammenkamen, bevor wir dann den Heiko Thieme Club hatten und hier die tägliche Hotline aufsetzten, war er für mich derjenige, der so einen Broadcast macht, auch Bayreuth. Und ich dachte mir, Bayreuth ist so eine schöne Stadt. Ich liebe Wagner, also einige seiner Musikstücke auf jeden Fall. Und dann, das ist ja toll. Aber der wird ja eine Reichweite haben, da hat er vielleicht 300 Leute, die ihm zuhören. Ich war nicht erahnend, dass ich dann bei einem Interview mal um die Jahrtausendwende kriege ich einen Anruf auf Tokio. Woher kennen Sie das? Ach, ich habe Sie gehört im Börsenradio. Ich sage, waren Sie in Deutschland? Nee, ich habe hier in Tokio. Und dann hatte ich noch einen aus Ohio an, der auch gehört. Ich habe Sie gehört. Da habe ich erstmal gemerkt, was Radio bedeutet. Radio heißt weltweite Verbreitung, ist Möglichkeit. Richtig. Und darauf sind wir dann später zusammengekommen und haben eine Partnerschaft gegründet, nicht wahr? Mit den Aktivitäten, die ich habe und was er so macht. Und das hat sich also auf fruchtbarsten Boden hat sich das entwickelt. Kurzum, Peter Heinrich hat die Logistik gemacht. Andreas hat die Worte in Schriftform verfasst, nicht wahr? Und dann haben wir noch verschiedene Hilfen bekommen vom Trainee-Stab, inklusive vom Ralf Bauer, der Professor ist, nicht wahr, im Wirtschaftsrecht und Landwirtschaftsfragen hier in Kleve. Und der hat das dann nochmal zweimal durchgelesen, weil meine Trainees haben mir mal Proofreading gemacht und zum Schluss alle gemacht. Da habe ich dann nochmal von A bis Z durchgelesen und mal 150 Verbesserungen oder Erweiterungen und Richtigungen gebracht, sodass das Buch dann fertig war am Anfang August. Nach vielen Hin und Her, muss man sehen, tagelang und dies und jenes gedacht. Und dann kam es am 16. September, meinem 82. Geburtstag, auch offiziell als Buch raus. Und dann kam die Katastrophe. Das Buch, der Verlag, der gut ist, nicht weil der Finanzbuchverlag von München, ist ja sehr bekannt, bringt ein paar hundert Bücher im Jahr raus. Dann waren die Bücher ausverkauft nach ein paar Stunden. Und dann dachte ich, was haben wir da gemacht? Da sagten die, ja, wir haben 3.000 gedruckt. Ich sage, das ist ja ein bisschen wenig. Hätten sie mich mal gefragt, ich hätte garantiert, dass ich mindestens 25.000 Bücher sehen will. Ich hoffe, dass wir so auf 100.000 kommen, aber dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber jetzt sind wir die Nummer 1, ohne jetzt anzugeben. Hat mit mir ja nichts zu tun.
Nein, großartig.
Das
ist eine Teamarbeit. Ja. Hat schon mit dir was zu tun. Der Name verkauft natürlich schon.
Großartig. Ja, aber beim Spiegel, nicht wahr, sind wir die Nummer 1. Beim Manager-Magazin, gut, gehört zusammen und dann noch auf Amazon. Du musst dann auch sagen, das ist ja nicht immer zu halten. Also die Nummer 1 in dem Fachbereich ist und auch weltweit von den 2 Millionen plus Büchern sind wir nur in den ersten 200. Das ist sehr schön, aber da will ich nicht kokettieren mit angeben. Das muss ich ja regelmäßig immer wieder erwerben und erarbeiten. Ich hoffe, dass jeder, egal welche Altersgruppe, jung und alt, wir werden damit nicht Millionäre, sondern ich nehme ihnen den Zahn der Zeit, dass man sagen kann, du kannst nicht mit 1.000 Euro anfangen und glauben, dass du jetzt Multimillionär über Nacht, was wie sehr viele Dienstleister heute in einer unmoralischen Weise anbieten, damit sie Geld verdienen können, sondern ich sage ganz klar, das kann man tun, das ist realistisch und ich gebe auch ganz klare 10 Gebote, nicht wahr, ohne mit der Bibel konkurrieren zu wollen.
Die gehe ich dann zum Schluss noch mit dir durch, ja genau. Du, ich komme in deinem Buch auch vor, weißt du das? Jetzt habe ich dich überrascht. Ich habe nämlich ein Foto gemacht am Börsentag Wien. Das ziert dieses Buch. Das habe ich gemacht, dieses Foto mit Peters Handy. Und ich freue mich, dass das Buch drin ist. Du kannst dich noch erinnern an den Tag, was da noch für eine Geschichte war.
Und nicht nur deswegen. Du bist derjenige, das kann jeder, der das jetzt mithört, darauf stolz sein, dass du da warst. Denn ich hatte meinen roten Schal, den klassischen. Ich habe etliche rote Schale, also du bist aber nur eigentlich immer den einzigen hier. Und den hatte ich plötzlich auf dem Gang zum Kongress in Wien auf der Straße im Vorraum verloren. Ich dachte, wo ist denn mein roter Schal? Und du warst derjenige, der gesagt hat, ich meine, der rote Schal ist der von Michael. Du hast den Schal gerettet, mein Lieber. Also das nächste Mal das Abendessen auf meine Kosten in Wien, wenn wir das zusammen machen, zelebrieren wir den Abend des roten Schals. Ne?
Also für die Wienerinnen und Wiener, ich muss das kurz weitererzählen, bei einem wunderschönen Wetter auf einer Parkbank ist er dann gelegen, also es hat ihn offenbar jemand hingelegt, also ein Wow zu uns Wienerinnen eigentlich, ne? Das ist wirklich umgehen mit Kulturgut, wie man es erwartet, ne? Muss man sagen.
In jeder Weise muss man sagen, es ist wirklich und das beweist auch wiederum meinen Optimismus. Es gibt viele ehrliche Menschen, nicht jeder klaut, jeder betrügt. Der Mensch ist eigentlich eher zur Ehrlichkeit angesagt und nicht zum Negativen. Es gibt ein paar negative Erscheinungen immer wieder, einige aus notdürftigen oder Bedürfnissen heraus, nicht wahr? Andere, weil sie es vielleicht vom Naturell her nicht wissen. Aber generell, ich sage, jeder Mensch, den ich sehe, ich lerne ja viele Leute kennen, in Fahrstühlen und so weiter und auch auf der Straße. Wenn man die Menschen nicht fragt, erfährt man nichts. Dann geht man stumm aneinander vorbei und weiß gar nicht, was man verpasst hat. Und ich lerne so viel von Menschen, die man fragt, inklusive meiner Putzfrau in New York im Büro, die sich mal wundert, dass ich mir ihr abends um 11 Uhr an Nacht sicher nicht noch im Büro saß und sie sauber machte, immer wieder fragte, was die Familie macht und so weiter. Das sind der Einzige, der sich mit mir unterhält. Ich sage immer zu, ihr Leben finde ich faszinierend. Sie gehört zu der Familie dazu. Wir müssen uns anderen Menschen auch öffnen und nicht irgendwie arrogant uns isolieren. Sagen, wer sind die schon? Jeder tut was in der Gemeinschaft dabei und jede Story, die einer hat, ist eigentlich interessant. Das ist ein kleiner Mosaikstein zu einem Gesamtbild.
Genau. Du sag einmal, ein Optimist, bräuchte der nicht eigentlich einen grünen Schal statt einen roten Schal oder ist das modisch ein Problem?
Nein, kein Problem. Ich habe sogar einen grünen Schal. Denn Andreas Scholz hatte mir neulich mal einen grünen Schal besorgt, den ich auch trage gelegentlich. Aber der rote Schal war bei mir, es ist kein Bekenntnis zu einer politischen Partei. Es ist auch bei mir. Auch bei mir ist es also gut, wenn man so will, vielleicht mit Spanien etwas zu tun, beim Bullen, nicht wahr, ist der rote Schal, er zieht etwas an. Ich hatte ihn einfach mal gehabt. Es gibt keine Erklärung für mich, auch ich selber muss sagen, wieso den roten Schal? Den hatte ich gehabt und der war für mich immer angenehm. Beim Reisen trug ich ihn und dann wurde es ein bisschen zum Markenzeichen. Ich weiß nicht, normalerweise war es rot, blau oder grün oder auch ein ganz anderer Schal, der dunkelblau Schal, immer ein Schal. Denn für mich ist ja eins wichtig, das muss man auch wissen, meine Stimme ist ja sozusagen das wertvollste Stück, was ich habe. Ich war, weil ich ja gerne rede und auch die Vorträge halte und so weiter. Und das Wort ist überhaupt, die kommt zur Kommunikation ganz wichtig. Also Stimme ist für mich wichtig. Und dass man sich nicht irgendwo verkühlt. Ich nehme keine einzige Pille. Ich bin also jemand, der immer gesund ist. Aber einen Schal sollte man haben, weil dann der Hals warm ist und die Stimme auch noch benutzt werden kann. Denn ohne Stimme kann man weniger mitteilen, da muss man alles schriftlich machen. Insofern bin ich also Mann des Wortes und des, des ärztlichen des Wortes, aber auch des schriftlichen. 15.000 Seiten geschrieben zu haben, reicht ja auch aus.
Nicht? Absolut. Und du solltest den Schal in dein Merchandise einbauen. Ich habe ihn ja in der Hand tragen dürfen, als ich ihn gefunden habe. Er fühlt sich wirklich gut an und er schont Stimmen. Lieber Heiko, ich bleibe beim Optimismus. DAX im Jahr 2050 bei knapp 200.000 Punkten und bei 11 Millionen im Jahr 2100 als Stichwort.
Da hast du ja gerade das große Geheimnis. Der Erste, der es einmal laut sagt, ich sage jetzt immer, die Leute sollen das Buch lesen, nicht, dass wir mehr Auflagen bekommen, aber die Frage ist eben die, wenn, nehmen wir mal das Jahr 2100. Ich habe bisher keinen getroffen, der ad hoc, ich werde jetzt mal Frau Lagarde fragen, weil wir uns wieder sehen, dann bei eurer Finanzwoche ganz kurz, so ein, zwei Minuten spreche ich mit ihr, wird ja umringt von allen Leuten, aber ich muss eigentlich bewundern diese Frau oder habe größte Hochachtung, wenn man so ist, wo ihr, die kann sehr viel, dann sagen wieder die Gehässigen, ah, ist doch verurteilt worden, das war eine ganz andere Sache, Leute, hört mal zu, das ist ein anderer Vorteil, als die, wenn wir beim Präsidenten Trump haben, ich war an 34 Anklagepunkten für schuldig erklärt zu werden, ist was anderes, als für das, was man ihr vorwirft. Na, die Frau ist genial, die leitet die EZB vorzüglich, präsentiert auch meines Erachtens in beeindruckender Form und ist auch in ihrer Diktion klar für jeden nachvollziehbar. Ich war auch nicht gesagt, häufig, wie halten Sie es eigentlich durch mit dieser ganzen Kritik, die man immer hier von anderen hört, das gleitet dann einem ab, da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe natürlich auch viele Kritiker. Da gibt es einige, der zum Beispiel einer sagte, dann soll ich mal, denn in Ihrem Buch steht ja nichts Neues drin. Sie haben recht, dass ich geboren wurde, ist ein Faktum. Das ist schon seit 82 Jahren so, da kann ich nichts dran ändern. Ich kann auch mein Geburtsdatum nicht ändern. Ich kann auch nicht ändern, was ich gemacht habe, ob ich gut gemacht oder schlecht gemacht habe. Es ist eine Beschreibung eines Lebenszyklus in einer offenen Art und Weise. Das ist also eine oder andere, die das eben genial findet. Ich habe Damen mir erzählt, dass sie viel gelernt haben daraus. Und ich lasse es ja auch offen. Dass für jeden, jeder kann sich seinen Teil daraus nehmen und davon auch lernen und dann versuchen, es auf sich selbst anzuwenden, denn die Menschen sind unterschiedlich gestrickt und das sollte auch jeder wollen. Aber wo der Index hingeht, und das ist die Überraschung bei vielen, gibt keinen, der jemals an diese Zahl von 11 Millionen, aber runden wir es mal ab, auf 10 Millionen reicht ja auch, über den DAX-Index, das wäre die Extrapolation, ist also von der Prognose her, muss man sagen, Prognose in Anführungsstrichen, es zeigt nur, wir so weitermachen wir seit 1988, beim DAX, der bei 1000 anfing, Ende der 87 genau gesagt, bei 1000 wurde dann erstmal gehandelt, auch Mitte 88. Ich nehme also den 1000er Anfang und nicht den 1000 oder 1150, wie es war. Da waren für 1000 Punkte höher gehandelt. Ich nehme den Ursprungskurs. Von dem Ursprungskurs gehe ich aus und extrapoliere es bis zum heutigen Tag und komme dann so auf 9,5% im Jahr. Das ist ja ein thesaurierender Index, der die Dividenden mit einschließt. Und wenn man das beibehält, dann würden wir tatsächlich im Jahre 2100 bei der Extrapolation kommen wir auf die 11 Millionen. Und das bestätigt einen Satz, den ich ja auch zitiere, für mich ein riesen, nicht Vorbild, aber ein Vorbild in einer erweiterten Form, ist Einstein mit seiner Relativitätstheorie, und der gesagt hatte damals, die Potenzrechnung, nicht wahr, das Extrapolieren der Hochrechnung, das ist das achte Weltwunder. Genau. Wer es versteht, verdient Geld, so wer nicht, der zahlt drauf. Nicht? Das ist das Zitat dabei.
Ja, wunderbar. Ich habe den ATX ein bisschen auf 2050 hochgerechnet, knapp 30.000 Punkte, lange nicht so eine schöne Zahl, aber aus heutiger Sicht natürlich auch ziemlich magic. Und ja, du thematisierst auch, Börse ist ein Marathon und Selbstläufer, hast etliche Marathons gefinisht. Die Wiener Börse und viele andere sagen auch Marathon und kein Sprint. Ich sag, warum nicht beides? Man kann sie auch mischen irgendwie. Und du erwähnst auch den Mann mit dem Hammer. Und den möchte ich noch kurz bringen. Wir Läufer kennen das. Der kommt irgendwann beim Laufen und es geht innerhalb von 100 Metern überhaupt nichts mehr. Der kommt ohne Vorwarnung. Wie beziehst du das jetzt auf die Kapitalmärkte?
Ja, wenn man plötzlich glaubt, man ist in einer Sackgasse und es geht nicht weiter und kommt an eine Wand, von der man nicht geahnt hat, dass sie tatsächlich da ist. Wie wird man damit fertig? Bleiben wir beim Marathon, um das auf die Börse zu übertragen. Ich habe ja 17 Marathons gelaufen, mit 53 Jahren erst angefangen, also relativ spät. Da hören die meisten schon auf. Da fing ich erst an und meinen letzten Marathon habe ich mit 75. Ja, also im 75. Lebensjahr. Ich war gerade mein 74. Jahr beendet. Ich will genau sein. Und dann ist man ja am 75. Lebensjahr. Also im 75. Lebensjahr lief ich New York. Ich bin im September Geburtstag gefeiert, New York gelaufen, immer am ersten Sonntag im November. 10-mal New York gelaufen, 3-mal Berlin, war auch faszinierend, der größte Marathon in Deutschland. Dann 2-mal Hamburg, der landschaftlich sehr schön ist, weil ich auch studiert habe. Hier wunderbar mit Innenalster, Außenalster und so weiter. Und Elbe, hat also wunderhübsche Blickrichtungen, wenn man so will. Und dann einmal Paris, Frankfurt. Frankfurt war ein bisschen, ich will die Frankfurt nicht beleidigen, aber ein bisschen dröge. Also rausläuft dann auf die Vororte von Frankfurt, da rief ich dann mal, fragte ich dann einen, so, wenn keinen mehr gesehen hat, ich bin ja ein langsamer Läufer. Und ist das ja eigentlich in die Marathonstrecke? Sagte, nee, das weiß ich gar nicht. Da habe ich mich verlaufen, nee, jetzt war aber die Strecke noch. Kam dann übrigens war mein schnellster Marathon, 4 Stunden 35 Minuten war es in Frankfurt im Jahr 2000. Super. Mein langsamster war der letzte mit 6 Stunden 35 Minuten. Und dann kann man natürlich dann noch hochrechnen und kokettieren. Ja, aber in deinem Alter, wenn das rumgerechnet ist, dann waren das nur 2 Stunden 50 Minuten oder was auch immer.
Age-adjusted gibt es auch Wertungen, ja, so age-adjusted.
Ja, genau. Man kann immer eine Statistik nehmen und sie fälschen, sodass sie gut aussieht. Das interessiert mich gar nicht, sondern ins Ziel zu kommen. Und ich habe jeden Marathon, den ich angefangen habe, auch wenn, dann habe ich ein gutes halbes Dutzend Halbmarathons noch gemacht. Und ich habe mich eigentlich wenig vorbereitet. Ich habe also auch wieder antizyklisch, wie ich so bin, gehandelt. Ich musste nicht die 50 Kilometer pro Woche laufen, um dann fit zu sein. Und ich habe immer gesagt, der letzte Marathon ist die Vorbereitung für den nächsten. So habe ich das immer gehandelt. Und habe natürlich dann, und jetzt komme ich auf die Mauer hinzu, den großen Hammer, der fängt bei unterschiedlich an. Bei mir einmal im Marathon habe ich, und zwar einer meiner ersten, dann so der dritte oder vierte, da habe ich mich gefragt, warum machst du denn diesen Blödsinn hier? Hast du das schon gemacht? Du hast so bewiesen, du kannst Marathon laufen, musst du nicht auch machen. Du bist doch gar nicht vorbereitet darauf, was mir plötzlich schwer, viel weiter zu gehen. Und ich habe es auch wieder geschafft, ins Ziel zu kommen. Und da hatte ich einmal einen Marathon gelaufen und ich hatte jeden Sonntag, rief ich, da hatte ich ein Interview mit dem Hessischen Rundfunk, da ging es über Wirtschaft, Politik und Börse, für über 10 Jahre lang lief das. Und dann fragte dann der Interviewer, so wie du und ich jetzt, fragte dann, weil die atmen ja so schwer, was machen sie denn gerade? Sag ich, ja, laufe gerade einen Marathon. Was, sie machen hier ein Interview mit mir und laufen einen Marathon? Ja, natürlich, hab doch Zeit hier, hören Sie mal zu, in den 4 bis 5 Stunden, die ich hier rumlaufe, oder 5,5 Stunden, kann man sich auch unterhalten. Also das war so ein besonderes Erlebnis. Einer sagte, ich glaube, das ist der einzige Marathonläufer, der ein 10-minütiges Interview gegeben hat über Wirtschaft, Politik und Börse. Auch das muss man einmal so in der Rückerinnerung behalten. Nein, und dann, wenn man darum normalerweise, wenn man so in den 30ern Kilometern ist, dann wird es schwer. Und spätestens bei 35 oder 37 Kilometern geht einem eigentlich das Benzin aus. Ich vergleiche mit dem Auto, das plötzlich kein Benzin mehr hat, läuft leer. Und dann die Überwindung zu haben, ich will dennoch ans Ziel kommen, obwohl ich kein Benzin mehr habe, das ist ein unbeschreibliches Erlebnis, wenn man dann ans Ziel gekommen ist. Diese Überwindung zu sagen, aus dem Nichts heraus zu zeigen, du kannst es doch nicht. Und das machen wir, das schaffen wir. Und das ist immer wieder eine faszinierende Situation, die mich immer fasziniert. Wien, dort stand bei mir auch auf der Liste. Das Marathon habe ich dann doch nicht geschafft, zeitlich gesehen. Aber Wien ist ja auch sehr schön, über die Strecke, die am Prada rumzulaufen, in der Innenstadt und so weiter und so fort. Also es gibt sehr schöne Dinge. Ich kann nur jedem empfehlen, es muss nicht immer ein Marathon sein. Gesünder ist übrigens ein Halbmarathon. Ein Marathon selbst ist eigentlich gesundheitsschädlich, weil man sagen kann, das ist eigentlich zu viel für den Körper, aber das gemacht zu haben, ist traumhaft. Wir haben heute noch davon. Aber Halbmarathon, 21 Kilometer, das sollte, kann jeder als Höchstleistung sehen. Oder wie es bei mir auch drin steht, dass ich ein paar Hügel oder Berge nicht bestiegen habe, erwandert habe, ist auch so einer meiner Hobbys. Und das war dann der Kilimandscharo für mich auch mal, hier jetzt 2006 war dies der Fall, also 19 Jahren jetzt, da oben zu stehen, das war schon was, knapp 6000 Meter. Und die letzten 200 Höhenmeter, die waren so schwierig wie ein Marathon, wegen der Höhe. Ja, nicht dem, wenn der Fußweg da hochgeht, dann ganz oben auf der Höhe. Aber mein Gott nochmal, das wirkte ja endlos. Ich frage Leute, wann kommt denn nun der Uhuru-Gipfel? Ja, der kommt gleich um die Ecke, da um Ecke nichts da. Noch eine andere Ecke war, das erzählt ja jeder Meter. Aber auch das zu erleben und dann die Gletscher vor einem zu sehen, es gibt ja da noch ein paar Gletscher, Sachen, die man so auch relativ limitiert, aber ein paar hundert Meter lang und auch hoch. Und dann in die Weite zu schauen, die afrikanische Weite, nie vergessen, Sonnenaufgang zu erleben. Das sind natürlich Erlebnisse, die ritzen sich in das Gedächtnis hinein. Und das kann man gar nicht, möchte man auch gar nicht vergessen. Das war eine traumhaftste Sache, nicht wahr?
Zeit sich auszuhalten, ja, definitiv.
Ja, ja. Oder auch Matterhorn bei mir. Ich auch den schönsten Berg der Welt habe ich auch bestiegen. 72 war es. Am 23. August 72. Unvorbereitet, wie ich war, der Vater noch mich der Bergführer sagte, sagen Sie mal, haben Sie denn Erfahrung beim Laufen? Ich sage, ich bin auf Mount Whitney gewesen. Sondern ja, Mount Whitney, sind Sie auf der Motor, auf der Autobahnroute hochgegangen oder sind Sie hochgeschieden? Also in Between haben wir das gemacht, nicht wahr? Aber ich hatte natürlich mir keine Vorstellung, wie das oben in den steilen Felsen ist. Das ist schon was, der Marathon, das Matterhorn da oben. Da muss man ja in seinen Festhalten und so weiter und so fort. Aber auch das sind Erlebnisse, die einen prägen. Und dann natürlich auch Ben Nevis, höchste Berg in England, hat mich natürlich fasziniert. Allerdings nur 1100 Meter hoch, nicht ein bisschen mehr als 1100 Meter. Faszinierende Story. Weißt du, das so? Ich bin, das Leben hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt und all diese Dinge haben meinen Optimismus, wenn du so willst, bestärkt.
Wunderbar. Und frei nach Monty Python, now to something completely different. Ich starte jetzt gerade eine neue Facette Investor Relations Abteilung an der börsennotierten Unternehmen und Privatanleger. Ich habe jetzt die Frage an dich, Heiko Thieme. Wie nutzt du Investor Relations Dienstleistungen? Du bist ja so ein Mittelding aus ein bisschen Privatinvestor, natürlich institutioneller Investor. Hast du irgendeinen Tipp da parat für Privatanlegerinnen und Privatanleger, wie man diese Services der Investor Relations Abteilungen nutzen kann?
Absolut, indem man erst die Dienstleistung, die angeboten wird, annimmt, indem man mal anruft, das ist ganz entscheidend. Ich würde nicht lange schreiben dauert ein bisschen länger. Einfach mal anrufen, sagen, wie es aussieht, wo kann, und dann fragen, welche Informationen man haben kann. Heute hat ja der Privatanleger aus meiner Sicht mindestens so viel Zugang zu guter Information wie die Profis. Und in der Performance hat der Anleger eine weitaus größere Chance, erfolgreich zu sein als die Profis. Dann schauen wir uns die Statistik an. 80% der Fondsmanager schaffen den Index nicht. Die schaffen ihn mal kurze Zeit, aber auf lange Zeit nein. Dann ist es der Warren Buffett, eine der wenigen Ausnahmen, wenn man so will. Aber auch da muss man realistisch sein. Da gibt es auch einige Jahre, wo man ihn auch den Index nicht geschafft hat. Aber Warren Groh in seinen über 65 Jahren, die er dabei ist, nicht wahr, hat er also hier tatsächlich den Index überboten, um das mit einer Zahl von einem Dutzend Werten. Nur braucht man nicht alles zu kaufen, kannst du wenigere Werte, wenn man richtig fokussiert ist und wenn man auch Geduld hat, wie Buffett nicht weiß, immer bewiesen hat, kann man sehr viel erreichen. Das ist ja so ein Beispiel. Aber die Investors Relations Abteilung sind wahnsinnig wichtig, weil sie der Ausschluss sind, dass man das Unternehmen bekannt geben kann. Das kann jeder wahrnehmen. Die Frage ist natürlich, man muss auch dann sehr viel lesen. Wenn man jedes Unternehmen, das investiert wird, von oben bis unten analysieren will, dauert das natürlich seine Zeit. Ich mache es heute etwas anders. Ich benutze mir doch die PR, also Public Relations, nicht wahr? Bühne dann, wenn ich die Leute kenne. Kurzer Anruf genügt, nicht wahr? Ich kriege von vielen, ich kriege ein paar hundert E-Mails am Tag, nicht wahr? Da kann man viele Informationen herauslesen. Aber wenn ich jetzt alle Jahresberichte zum Beispiel lesen würde und daneben ich mir anschaue, dann müsste ich mir ja ungefähr so ein paar tausend Berichte anschauen. Ich meine, wenn man so einen Bericht jetzt annimmt, dass man sagt, da sind also mehr als 50 Seiten drin, da sind das also 100.000 Seiten, die man alleine lesen müsste, und zwar jedes Jahr, um bei den Unternehmen aktiv zu sein. Das schaffe ich gar nicht, weil ich ein langsamer Leser bin. Aber ich lasse es lesen, wenn man so will. Ich frage andere Personen, was sie machen. Ich kenne Analysten, wo ich deren Einstellung kenne. Ich weiß, wer pessimistisch ist, wer optimistisch ist. Und deswegen muss man die Meinung auch relativieren. Aber es ist eine ganz wesentliche Serviceleistung, was du da machst. Ganz, ganz wesentlich.
Wir sprechen jetzt schon 42 Minuten, ist sowieso die Antwort auf alle Fragen dieser Welt, wollten 20 Minuten sprechen, daher mache ich jetzt Folgendes. Die Drei-Drittel-Strategie, für die du legendär berühmt bist, da verweise ich aufs Buch. Da machen wir die Leute einfach gemeinsam neugierig, die wird da ausführlichst präzisiert. Die Frage, wenn du in einer Aktie investiert bist, fragst du da hin und wieder auch bei der Investor Relations nach oder bist du da eher einer, der dann auf Kursbettern setzt und die Nachrichten nur konsumiert?
Nein, alles drei. Ich benutze alles, was mir möglich ist. Wenn ich jemanden kenne, der in der Firma selbst arbeitet, bei Public Relations, rufe ich die Leute gerne an. Ich gebe zu, dass ich das nicht bei jedem Unternehmen mache, denn es kommen ja hier meine 55 Jahre Tätigkeit mit hinein, sodass man weiß, man kennt gewisse Dinge auch schon. Aber wenn ich zum Beispiel bei mir, nehmen wir mal den ganzen, sind das Beispiel Beiersdorf, einer der deutschen Werte, Die Wehr kennt jeder. Beiersdorf ist für mich ein Begriff. Bei der Jugend sehe ich Beiersdorf, ich benutze ja keine Medikamente, ich benutze keine Medikamente, keine Pillen und nichts, aber eine Creme von Beiersdorf, von Nivea gelegentlich ja. Ich bin jemand, der also nicht voll bekremt, wenn er schwimmen will, nicht warm von der Sonne weg will. Ich gehe einfach nicht in die Sonne und sage, damit brauche ich keine großen Cremes zu benutzen. Ich bin einer, der ein bisschen da so ein Eigentyp ist. Aber kurzum, Beiersdorf ist für mich ein traditionelles Unternehmen. Gute Produktion, gute Struktur. Unter 100 kann man generell sagen, ist Beiersdorf mal attraktiv. Da muss ich jetzt nicht die PR-Abteilung anrufen, dann können sie mir was Neues bringen, weil ich doch für die Dienstleistung durch die verschiedenen Analysten, mit denen ich zusammenarbeite auch und die ich kenne, weiß ich, dass die mit denen gesprochen haben. Und ich verlasse mich nicht auf deren Meinung, aber ich lese deren Meinung und nehme sie in der Zusammenfassung mit. Denn wenn ich jetzt mir mal das Universum anschaue, es gibt ja Tausende von Unternehmen, ich sage mal 40.000 Unternehmen könnte man in der Welt vielleicht nehmen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das schaffst du gar nicht mehr. Da musst du also dich darauf fokussieren, aber ich bin immer wieder neugierig, auf neue Dinge zu kommen, aber die Public Relationship, wenn ich die Leute sehe auf Seminaren und so weiter, für mich ganz wichtige Kontaktpunkte.
Wunderbar. Dann kommen wir noch zu meiner letzten Frage. Wir sprechen jetzt 2 Monate vor Jahresende 2025 und ich schaue mir mal die Dachregion an und lasse die Schweiz weg. Die ist heuer gar nicht so gut gelaufen, aber Börsen in Deutschland und ganz speziell sogar noch ein bisschen mehr in Wien sind heuer hervorragend gelaufen. Bitte auch ein paar Worte zu dieser 2025er Bilanz jetzt in der Dachregion minus Schweiz.
Es ist ungewöhnlich für viele, was passiert ist. Wir haben, wie gesagt, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg einen wirklichen Krieg in Europa, nicht im Zentrum Europas, sondern im Osten Europas, der unsere Existenz bedroht, egal wie man es sehen will. Und wir haben gleichzeitig, wie gesagt, ich hatte schon einen Völkermord, das muss man ganz klar ausdrücken. Mir wurde gesagt, das darfst du doch nicht sagen, das ist ein Völkermord. Und das oberste Gericht, nicht wahr, dass ich anerkenne, internationale Gerichtshof hat das ja auch in Holland formuliert dementsprechend, im Gazastreifen für mich unakzeptabel, obwohl der Auslöserpunkt war natürlich auch ein krimineller Akt. Muss man genauso sagen, aber trotzdem, das überlasse ich an anderen zu kommentieren. Und ich sage Sudan unter anderem, es gibt andere Konflikte, die wir in der Welt haben. Und trotz dieser Einschränkung hat die Börse sich davon in kaum einer Form beeinflussen lassen. Obwohl ich immer wieder sage, Wirtschaft, Politik und Börse gehen Hand in Hand. Aber politische Ereignisse werden an der Börse gehandelt, aber mit relativ kurzen Beinen, also kurzfristig nur. Was an der Börse entscheidend gehandelt wird, ist die wirtschaftliche Grundentwicklung, und die sieht ja alles andere als positiv aus bis vor kurzem in Deutschland. Fast 3 Jahre lang eine Art leicht rezessive Phase mit negativem Wachstum. Das Wachstum war nur leicht negativ, 0,2, 0,3, 0,4%. Und jetzt plötzlich mit der Aussicht, dass wir im nächsten Jahr vielleicht doch eine 1 davor haben, ist auch nicht so überragend, aber ein bisschen besser als gedacht. Wenn man das als Umfeld sich anschaut, eigentlich nicht der Anlass zu sagen, es muss ja toll sein. Wir haben über 20% plus zum Beispiel beim DAX-Index. Ihr seid auch gut gelaufen. Ihr seid das Tor, der normalerweise zum Osten. Der Osten ist für euch teilweise gesperrt. Dann mit Ungarn hat man auch Probleme, nicht wahr? Sonst wäre es für euch der natürliche Nachbar, nicht wahr?
Das ist die Investmentstory Österreichs noch immer. Wir sind glücklich, so viele wachsende Volkswirtschaften da in den Investmentstories der einzelnen Unternehmen drin zu haben. Das ist die Equity-Story Austria, ja.
Genau, und ihr seid auch wunderbar. Die Wiener Berger steht bei mir auf der Liste zum Beispiel. Und Nummer 1 an die OMV ist auch interessant als Energieträger. Ihr habt viele Dinge, die man sich anschauen kann, die Österreicher. Und manche, wo einem das Kursniveau so überrascht, wie steil es nach oben geht. Und warum plötzlich wird Österreich entdeckt? Ja, weil der Markt sucht nach immer wieder neuen oder alten Investitionen, die eben noch nicht so gut gelaufen sind. Und wenn sie einmal entdeckt werden, braucht man relativ wenig Geld, um diese zum Laufen bringen zu können. Und dann muss man zum Schluss beweisen, und das ist wichtig für alle zu wissen, dass die Fundamentaldaten auch stimmen müssen. Es gibt da natürlich manche Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse sind. Das haben wir im neuen Markt erlebt, im Jahrtausendwende, wo also nur Luft gehandelt wurde. Dann haben wir heutzutage einen Fall, da bin ich sehr kontrovers mit vielen. Ich sage, Bitcoin ist nichts wert, und dennoch empfehle ich Bitcoin mit so 3%. Dann würde ich mal schief liegen, und Bitcoin wird sich tatsächlich nicht nur verzehn- oder verhundertfachen, wie es einige sagen, dann reichen ja 3% aus, um das 3% Dreifache des Gesamtkapitals damit zu gewinnen. Und dann bin ich zumindest aus dem Schneider raus und habe den Leuten nicht gesagt, ihr dürft da nicht investieren. Ich sage, ihr müsst wissen, das ist nichts wert, denn die Blockchain-Technologie, die immer wieder erwähnt wird, hat mit Bitcoin überhaupt nichts zu tun. Die Blockchain-Technologie kann man in allen Gebieten anwenden. Aber das ist nebenbei ein separates Thema, können wir gerne mal separat, wenn du das interessierst, deine Zuhörer nochmal besprechen. Und dann das Wichtige ist jetzt, was man sehen muss, ist die Grundvoraussetzung. Fassen wir mal zusammen. Wir haben einen Verurteilten, deswegen darf ich ja nicht in Amerika, wenn ich das sage, das ist ein Fakt, und der in 34 Anklagepunkten von einem Schöffengericht von Republikanern und Demokraten einstimmig verurteilt wurde. Rechtskräftig vor 34 Anklagepunkten. Der sitzt im Weißen Haus. Wird heutzutage nicht wegzudenken, weil er die gesamte Welt in Atem hält. Es gibt keine Schlagzeile am Tag, auch bei euch in Wien wahrscheinlich nicht, wo nicht das Wort Trump an der ersten Schlagzeile auf der ersten Seite auftaucht.
Stimmt,
das ist in der Weltgeschichte, in der Weltgeschichte noch nie passiert. Ein Mann, der 6-mal pleite war, auch faszinierend. Ich war, der immer als Dealmaker angesehen wird. Ich sage das neidlos. Das ist wunderbar, wenn er dann das erreicht. Man kann im Grunde genommen nur sagen, wie jemand das schaffen kann, das ist schon außergewöhnlich. Und dann kommt dieser an und sagt, ich setze alle Volkswirte, die Nobelpreise gekriegt haben, und erkläre ich als absolute Flaschen. Denn die sagen, Zollerhöhungen sind also absolutes Gift für die Wirtschaft. Ich war auf alles rum, weil es inflationär ist und die Kunden müssen es bezahlen, das heißt die Bürger. Alles setze aus den Fugen und dennoch steigt A die Börse und dennoch, nicht wahr, tanzen alle nach seinem Ton. Japan gibt ihm 500 Millionen, 5% ihres Wirtschaftsprodukts pro Jahr, nicht wahr, gibt es ihm zur freien Hand. Du kannst damit machen, was du willst. Das ist noch nie passiert in der Geschichte. Wir haben Dinge, wo man sagen kann, das macht doch gar keinen Sinn, das ist eine Klapsmühle, was wir zurzeit sehen. Ja, theoretisch ja, aber Leute, wir haben neue Höchststände. Und jetzt kommt Heiko Thieme, der Optimist, und Leute, das ist alles ganz normal. An der Börse werden Gewinnchancen gehandelt und es ist A, sehr viel Geld da, das ist das Erste. Zweite ist, die Fonds waren nicht voll investiert, jetzt sind sie übrigens voll investiert, jetzt kommen wir so ein bisschen an die Decke heran, aber es geht noch weiter, auch im nächsten Jahr wahrscheinlich noch. Wir haben jetzt 3 Jahre lang ununterbrochen einen Anstieg gesehen, die letzten beiden Jahre jeweils von über 20%, allein in Deutschland, bei euch ist es wohl auch gut gelaufen, also auch in den USA, ich weiß, der Puls 500 ist traumhaft, jetzt hinkt der DAX ein bisschen hinterher, aber wir werden die 25.000 Marke bis zum Jahresende wohl noch kriegen, der Standard & Poor's 500 sollte bei 6.600 für mich sein, am Jahresanfang hatte ich das vor formuliert. Ich war aber 7.000 hielt ich für unwahrscheinlich. Jetzt muss ich sagen, die 7.000 werden wir bestimmt noch kriegen, nicht in diesem Monat. Vielleicht noch sogar so in diesem Monat, bin ja noch ein paar Punkte, aber wir werden noch darüber hinauskommen. Das heißt, wir haben alle Prognosen, selbst optimistische, in den Schatten gestellt. Und die Antwort ist tatsächlich das Phänomen der sogenannten KI, Künstliche Intelligenz, oder AI, Artificial Intelligence, die uns in einer Form treiben wird. Es ist auch eines garantiert übrigens. Jetzt klinge ich ein bisschen pessimistisch, aber soll nicht so interpretiert werden. Da werden auch die größten Pleiten noch passieren in den nächsten 5 Jahren. Denn nicht alle werden das Ziel erreichen, was sie sich gesetzt haben.
Das gehört
nicht
zur Evolution dazu einfach, ja?
Ja, genau. Aber nicht wie beim neuen Markt. Beim neuen Markt hatten wir eins, da haben wir also 90% der Unternehmen hatten nichts. Die haben nur hinter ihrem Namen einen .com, also .com gesetzt und glaubten, dass sie plötzlich hundert Millionen mindestens wert waren. Das war eine Illusion. Da wurde nur mit Luft gehandelt. Hier wird mit Realitäten gehandelt, nur wir wissen noch nicht genau, was wirkt eigentlich, was wird die AI bewerkstelligen. Denn die AI, um es mal in 2, 3 Sätzen die Chancen, die Risiken klar zu machen. Die AI wird A, Millionen von Menschen den Job kosten. Dann nehme ich das Beispiel der Weber in Schlesien Ende des dritten Teil des 19. Jahrhunderts, als die automatischen Webschüler kamen. Da wurden viele Weber arbeitslos. Da gab es dann ganze Bücher drüber, nicht wahr? Weber auf dann und so weiter. Die wurden frei. Die haben dann alle später auch mal Jobs gefunden. Für einige war das relativ hart. Für jetzt, weil heute ein simpler, in Anführungszeichen, Programmierer ist. Denn heute bist du mir, wenn ich junger Messinger, euch will Programmierer werden, sag ich, Junge, bist du in der obersten oder in der mittleren oder untersten Klasse? Nö, das reicht mir auch ganz normal. Ich will meine 3.000 bis 5.000 Euro verdienen, da habe ich ein gutes Ausleben. Sag, Junge, das kannst du vergessen, dann kriegst du nicht mehr. In den nächsten 1, 2 Jahren wird dieser Job nicht mehr da sein. Das hat die AI dann erledigt. Das heißt, die Leute, die in einer juristischen Firma eintreten, so als Büroangestellte und so fort, oder als Juristen in der unteren Stufe machen, dass die gewisse Dinge abschreiben sollen und so weiter. All das wird ersetzt werden durch AI. AI ist eine Fortsetzung der Industrialisierung mit der Verbesserung der Eigenständigkeit. Damit werden Jobs erstmal wegfallen. Aber wir brauchen ja Jobs in anderen Bereichen auch, sodass sie nicht etwa arbeitslos sind, sondern sie müssen sich nur umstrukturieren. Das ist das Erste, was sie haben. Das Nächste, was wir bei AI sehen, wir haben in dieser Form auch eine riesen Betrugswelle, das ist die Cybersicherheit. Das Nachahmen von Dingen, das angeschrieben werden von Fehladressen etc. etc. Auch das kostet uns Milliarden. Wenn ich Milliarden rede, das kostet zurzeit Cyber Security ist zurzeit 15 Billionen, das sind Deutsche, nicht Amerika, 15 Billionen, also 15.000 Milliarden Kostenfaktor in der Welt. Das ist nicht ganz unwesentlich, ein Riesenfaktor. Das sind also Probleme, die wir dabei haben. Und dann die AI, wo wir alle, auch die Entwickler von AI, es nicht wissen, da kommen wir auf die Geschichte da von nicht dem Einstein, war ich schon, dass wir in die Richtung Frankenstein gehen und wissen nicht, die wir nicht kontrollieren können. Denn es wird sein, kann die künstliche Intelligenz ein Eigenleben haben.
Oder Frankenförder von der Rocky Horror Picture schon, passt auch.
Ja. Was man dann manchmal, oder wie ich sage, wenn man jetzt Goethe nimmt, dann die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Dass wir diese These oder dieses Syndrom erreichen können, das wissen wir nicht. Denn wenn es ein Eigenleben führt, können wir sie auch noch eindämmen oder nicht. Es bleibt spannend. Es gibt Herausforderungen, aber der Mensch wird im Endeffekt davon enorm profitieren. Und er wird auch uns eines klar machen, dass viele Leute also falsch leben, nicht wahr, dass sie die falschen Einstellungen haben. Auch das kann mit der künstlichen Intelligenz den Menschen zeigen. Also ich glaube, wir werden viele unserer Probleme damit lösen können, ohne zu sagen, dass es keine Umwege dabei gibt oder Stolpersteine gibt, aber die Welt wird besser sein. Wenn man folgende Meinung annimmt. Ich behaupte mal, dass wir seit 1993 bis heute haben wir eine bessere Welt. Bessere Welt, weil wir viele Instrumente haben, das Internet, die uns geholfen haben, gewisse Dinge zu erledigen bzw. besser zu lösen als bisher. Und durch die AI werden wir in zehnfacher Form dies noch tun und vielleicht auch die Unterschiede, die krassen Unterschiede der Welt vielleicht etwas ausgleichen können, obwohl wir jetzt einen Widerspruch haben. Denn Amerika wird ja zurzeit gerade in der Demokratie ausgehobelt von den, wenn man so will, das sind die Milliardäre, die glauben, sie brauchen keine Demokratie mehr, sondern wollen sie sogar bewusst abschaffen, um sich dann selbst verwirklichen zu können. Das ist gefährlich. Das würde ich also auch mal so als Rande der Gefahrenmomente mit hineinnehmen. Aber auch das können und müssen wir überwinden. Da müssen wir uns in Ruhe im Klaren sein. Es ist also keine Autobahn, die nur geradlinig läuft, sondern gibt es einige Kurven, die wir meistern müssen. Aber generell sieht es positiv aus und der Aufwärtstrend, wie gesagt, bis zum Ende des Jahrzehnts kriegen wir mal einen Rückgang von 20-30% sicherlich, kann auch ein bisschen mehr sein. Aber wir gehen nach wie vor nach oben, wenn auch unter Windung. Das ist das, was vor uns liegt. Es fasziniert nicht nur natürlich, in direkt AI zu investieren. Manche Dinge sind auch schon überbewertet, muss man auch sehen. Aber dann kommt natürlich die geopolitische Frage hinzu, was macht China? China ist für mich das kommende Land schlechthin. Aber es ist eben ein diktatorisch geleitetes Land. Nur muss man dann wiederum entschuldigungsmäßig sagen, mit 1,4 Milliarden Menschen hast du wahrscheinlich keine Möglichkeit, es im demokratischen Sinne zu lösen. Denn wenn China jetzt genauso machen würde wie die EU, 27 Staaten, alles mit Einstimmigkeit zu erreichen, kannst du nichts bewegen. Da brauchst du eine starke Hand, die sagt, so geht's lang. Das gefällt einem natürlich manchmal nicht. Da gibt es auch eine sehr starke Kontrolle im ganzen Land. Aber positiv ausgedrückt, wie China sich bisher verhalten hat, ist es eigentlich im Vergleich zu dem, was Mao Zedong als Schutthaufen quasi hinterließ, bevor er Peng, der ganz kleine Mr. Peng, reinkam und sagte, vielleicht sollten wir uns auch mal den Kapitalismus mit anschauen und es verbinden mit dem Kommunismus. Bisher diese Kombination sehr vieles bewirkt. Denn China aus einem Land, was mit 25 Pfennig, nicht wahr, pro Stunde arbeitete, das gibt es heute nicht mehr, sondern es ist ein Land, was uns in vielen Dingen voraus ist. Und ich sage eins voraus, Nvidia, nach wie vor ein großartiges Unternehmen, eins der drei Unternehmen, die über 4 Billionen, nicht wahr, Dollar Marktkapitalisierung haben, das ist Nvidia, das ist die Microsoft und jetzt auch Apple wieder, also drei Firmen in dieser Stratosphäre, muss man überlegen, 4 Billionen, das ist das Doppelte ungefähr dessen, was der DAX-Index macht. Nicht? Also man kann also von jedem dieser Unternehmen zweimal den DAX kaufen, 40 Werte in Deutschland, damit eigentlich kannst Deutschland quasi mit
von
übernehmen.
Von der SAP kannst du zweimal den ATX kaufen, in Wahrheit, ja.
Das ist richtig. Ja, genau. Die SAP auch sehr gut. Kann man auf diesem Niveau ist die SAP interessant, kann auf 300 gehen, dann kann man durchaus sagen, das sind so die Möglichkeiten. Aber ich sage eine Prognose. Prognose nur. Ich lebe von Prognose, ich mache hier eine Prognose. Der Begründung ist die Chinesen haben viermal so viele Ingenieure wie Amerika. Warum sollte es nicht möglich sein, dass die Chinesen die in vielen Punkten uns schon voraus sind. Stichwort, sie haben die Rückseite des Monds gelandet mit der Sonde. Wir haben es noch nicht erreicht. Die Chinesen werden uns in vielen Dingen überholen. Sie haben einen längeren Atem. Und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn sie am Ende des Jahrzehnts einen Chip haben, der mindestens so erfolgreich ist und so kompatibel ist mit dem, was jetzt Nvidia mit ihrem schwarzen Chip und so weiter macht. Also da gibt es Entwicklungen, ja, die wir nicht aus dem Auge lassen können, nicht? Und das heißt, in 15 Jahren wird man sehen, dass China die Nummer eins ist innerhalb der nächsten 15 Jahre und Amerika mit 330 Millionen Einwohnern etwas hinterhergibt, zumal wenn die Einwanderungspolitik so restriktiv ist, dass sich keiner mehr traut, nach Amerika zu gehen und etliche amerikanische Supergehirne sagen, nee, ich muss nicht unbedingt da sein, ich kann auch woanders hingehen. Wenn wir als Europäer es fertig brechen, uns zu einigen, unser Stimmsystem zu verändern, dass eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, und wenn wir unsere Regularien reduzieren würden, nicht 7 Jahre brauchen, um ein Windrad aufzubauen, sondern nur 7 Tage dazu brauchen würden, etc., etc. Wenn das alles schaffen würden, ist ein bisschen geträumt, gebe ich zu, aber dann könnten wir sogar viele der Gehirne, die in den 30er Jahren in Deutschland abgewandert sind und dort ihr Leben aufgebaut haben, sehr erfolgreich waren, die Nobelpreise bekommen hatten, die wir vorher hatten, dass vielleicht ganz Europa dann wieder zeigt, wir müssen nicht nach Oswald Spengler dem Untergang geweiht sein. Er schrieb ja vor gut 100 Jahren das Buch Untergang des Abendlandes. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, tue es auch weiter. Und wir haben es in der Hand, tatsächlich erfolgreich zu bleiben oder wieder zu werden und am großen Tisch zu sitzen. Aber wir müssen daran arbeiten wir. Es ist nicht garantiert. Die Herausforderung ist groß, aber wer keine Herausforderung sucht, der ist im Leben, der hat wenig Erfolg. Jeder muss diese Herausforderung nicht scheuen, man muss sie in den Augen sehen, muss sagen, das können wir sehen, dass wir sind uns klar, was gemacht werden muss und muss sich einfach träumen und so tun, als ob es nicht. Also vor uns liegt eine Herausforderung, aber die Börsen gehen weiter, trotz aller Rückschläge. Deswegen der Weg nach oben zur 50.000 Marke, jetzt nicht beim Dow Jones, den haben wir noch erreicht, wahrscheinlich noch in diesem Jahr sogar noch, aber beim DAX Index, das werden wir erleben. Und danach ist nach wie vor sehr viel Luft nach oben. Du hast die Zahl schon genannt, bis zum Jahre 2100. Wer es jetzt vergessen hat, ich will es nicht wiederholen, sollte sich das Buch dafür kaufen, um es mal nachlesen zu können. Und sagen können, das sollte man sehen. Da steht vieles drin. Und was mich freuen würde, wenn viele auch Leute sagen würden, hey, stimmt dem nicht zu. Widerspruch ist gut. Man muss auch mal einen Widerspruch akzeptieren, beziehungsweise nicht dann umfallen, sondern die Diskussionsbasis sollte sein. Für mich ist dieses Buch Erfolgreich zeitlos investieren ist im Grunde genommen ein Beitrag zur allgemeinen Diskussion. Und da kann jeder andere Meinung äußern, ohne dass ich meine eigene Meinung aufgeben würde, aber es soll die Leute stimulieren zu einem Dialog und auch einem Erfahrungssatz, den ich dabei mitbringen will. Und dann, wie gesagt, die Dreiviertelstrategie, die ja etwas, sagen wir mal ganz etwas extrem, etwas pervers ist, dass ich sage, wenn ich kaufe, hoffe ich, dass die Aktie, die ich gerade gekauft habe, fällt.
Das ist also ungewöhnlich. Das ist ja geheim, lieber Heiko. Ich muss deine Dreiviertelstrategie jetzt auch wegen der Zeit adaptieren, weil wir haben 20 Minuten gesagt, haben jetzt 60 Minuten gemacht. Das sind also...
Und wir machen nochmal in den nächsten 6 Monaten.
Auf jeden Fall.
Machen wir nochmal wieder einen Dialog. Wenn das deinen Leuten gefallen hat,
dann ist das gut. Gefällt meinen Leuten ganz sicher.
Und wenn die Leute sagen, nee, das ist ja so Quatsch, der Team hat das schon wieder mal gesagt, den können einige sagen, oh Gottes Willen, lassen Sie dieses Blablabla von dem Heiko Thieme weg. Da gibt es einige, die finden das gut. Ich werde mich nicht verändern, das kann man vom 82. nicht erleben, erwarten. Man kann nur hoffen, dass er noch in den nächsten fünf Jahren sich flüssig und ohne permanent nicht zu widersprechen und sein Gedächtnis zu verlieren, dass ich unterhalten kann. Deswegen macht mir Spaß. Mein Angebot bei dir ist folgendes. Mach mit den 60 Minuten, wie du willst. Teilt vielleicht einen in 3 Tranchen. Ich weiß, die Leute sagen, wir geben
nein, 20 Minuten. Nein, ich mache eine Stunde mit Heiko Thieme ist ein wunderbarer Titel. Ich werde das Buch natürlich mit Bezugshinweis in den Shownotes verlinken, den Bestseller, wie man mittlerweile sagen kann. Dann den Heiko Thieme Club werden wir verlinken. Da kann man sich auch reinstöbern. Dann deine Interviews, die du mit dem erwähnten Peter Heinrich gemacht hast. Und wenn ich abschließend die 10 Gebote, die ich zunächst einmal nach hinten verschoben habe, wenn ich die ersten 2 lesen darf, die klingen so wunderbar biblisch irgendwie, ohne jetzt blasphemisch zu sein. Ich lese die ersten beiden ab, wenn es für dich passt, und die anderen 8 kann man ja dann im Buch lesen. Passt das für dich?
Richtig.
Erstes Gebot.
Auf jeden Fall.
Verhalte dich auch an der Börse christlich. Nimm, wenn andere geben wollen, und gib, wenn andere nehmen wollen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, ist perfekt, ne?
Ja. Kommt von Kostolani, ungarischen Juden, muss man mein guter alter Freund.
Ja, und so schließt sich auch der Kreis. Und das zweite Gebot ist etwas, was ich persönlich auch ganz besonders gerne einsetze. Sei nicht gierig und freue dich, wenn du einen Gewinn mit deiner Aktie erzielt hast. Vergiss nicht, wenn dein Kursziel erreicht wurde, diesen Gewinn dann auch mitzunehmen. Von Gewinnmitnahmen ist nämlich noch niemand an der Börse verarmt. So, lassen wir auch so stehen und die anderen 8 sind ähnlich. Also dieses Buch ist ein Buy und das wird sogar die Finanzmarktaufsicht und die BaFin durchgehen lassen, wenn der Herr Drastil mal ein Buy ausspricht. Aber fürs Buch traue ich mich das. Lieber Heiko, danke für deine Zeit. Stundenlang könnten wir weiterreden. Wir haben wunderbar eingegroovt jetzt und vielleicht setzen wir das wirklich mal fort.
Christian, ich freue mich schon, bei einem Heurigen bei euch in Wien zu sein, dass wir uns gemeinsam weiterhin...
Du zahlst wegen einem Schall.
Ich zahle.
Genau. Wunderbar. Genau, und das nächste Mal zahle ich alles. Alles Liebe.
Ich freue mich sehr, mein lieber Christian. Bleib gesund und halte deine, deine Vision aufrecht und deine Informationsbereitschaft, denn das brauchen unsere Anleger. Richtig und solide informiert zu werden. In dem Sinne, dir alles Gute.
Danke für deine Unterstützung dabei. Tschüss, tschüss. Baba.
Ciao.
Ja, danke lieber Heiko für deine Zeit, für deine ausreichende Zeit. Wir werden das fortsetzen und im Börsebibel Buch 4 wird dieses Kapitel auch transkribiert erscheinen und so ein bisschen ein Crossover zwischen den beiden Büchern stattfinden. Nochmal ein Tschüss von meiner Seite und danke fürs Reinhören im Börsegeschichte pur. Ciao, ciao.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.